Ihr Lieben, wir haben jetzt richtig gut gefrühstückt und jetzt möchte ich euch noch ein paar Gedanken weitergeben, weil ja nicht nur unser Körper braucht Nahrung, stimmt's? Auch unser Inneres, unsere Seele, unser Inneres soll auch gefüttert werden. Und ich möchte euch einfach ein paar Gedanken weitergeben, die mir einfach für euch jetzt hier auch wichtig geworden sind. Wir haben alle eines gemeinsam. Egal, ob du heute zum ersten Mal da bist, egal, ob du Teenie bist, egal, ob du schon im reiferen Alter bist, wir haben alle eine Sache gemeinsam. Und das ist eher jetzt mal eine herausfordernde Sache. Was denkt ihr? Was haben wir gemeinsam? Wir können das gerne ein bisschen interaktiv machen. Hunger haben wir gemeinsam. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die wir gemeinsam haben. Wir atmen, wir sind mal geboren worden, haben wir gemeinsam. Aber auch das andere, und das hört sich jetzt erstmal schön ein bisschen schwer an, wir wissen auch, unser Leben ist endlich. Hey, das betrifft uns alle. Egal, ob dein Bankkonto hammerdick ist oder ob du jeden Tag schaust, ob es gerade so einfach auch reicht. Und ich möchte mit euch, und wie gesagt, das ist ein Stück weit auf der einen Seite ein ernstes, aber auch ein wichtiges Thema. Das Thema auch, dass unser Leben endlich ist, das wird ja eher tabuisiert oft in unserer Gesellschaft. Stimmt's? Ich meine, ich habe jetzt vorher mit jemandem gesprochen, wenn man in der Altenpflege arbeitet zum Beispiel, da ist man stärker damit konfrontiert. Aber sonst ist das eher etwas, wo man sagt, oh ja, verschieben wir mal auf später. Hey, wir wünschen uns alle, dass wir 80, 90 werden und wahrscheinlich gesund und munter dann irgendwann mal abends ins Bett gehen und dann hinübergleiten in die Ewigkeit. Aber das ist nicht bei jedem einfach auch so. Und die Frage ist ja, unser Leben ist ein Geschenk. Und die Frage ist, auf was kommt es im Leben an? Was ist, auf was sollten wir achten? In all unserer Unterschiedlichkeit, da geht es ja nie um Kopieren, sondern einfach, was sind für mich Pfeiler dessen, wo ich sage, das ist ein gutes Leben. Wünschen wir uns doch alle. Ja, ihr habt gestern bei dem Brautpaar gesagt gehabt, was ist denn euer Wunsch für eure Ehe? Ja, haben sie eher gegrübelt und gesagt, ja, was? Ja, natürlich, dass ihr glücklich werdet, oder? Ja, aber was heißt glücklich werden? Und was muss ich vielleicht auch da dafür tun? Oder mir auch schenken lassen? Je nachdem. Ich möchte euch kurz einen 3-Minuten-Trailer zeigen vom jungen Mann. Über ihn wurde ein Film gedreht, eine Dokumentation. Ich habe mir diesen Film bei uns in der Jugend, in der Gemeinde, wurde der am Freitagabend gezeigt. Und der hat mich tief, tief, tief berührt. Der ein oder andere hat vielleicht von dem jungen Mann schon mal was gehört. Philipp Mickenbecker. Schon mal jemand gehört? Ein paar Leute. Er ist vor 2 Jahren, 2021, mit 23 Jahren, einer ganz fürchterlichen Art von Krebs verstorben. Und er hat mit seinem Zwillingsbruder und anderen Freunden zusammen die sogenannte Real Life Guys gegründet. Sie wollten einfach entgegengesetzt ein bisschen dem Trend in der Jugend, nur vor der virtuellen Welt irgendwie zu sein, sondern Real Life. Die haben sich ganz verrückte Sachen ausgedacht, seht ihr gleich auch noch, und hatten Millionen, glaube ich, von Follower auf Insta oder YouTube. Und dann ist der Philipp so schwer erkrankt. Und dann berichtet er auch vor seinem Tod, in manchen Talkshows und so, was zählt für ihn im Leben? Man könnte sagen, 23, natürlich viel zu früh. Und da klären sich auch nicht alle Fragen, da bleiben Fragen. Ja, da will ich über nichts einfach drüber bügeln. Und trotzdem, ihr werdet jetzt gleich kurz hören, kommt bei ihm etwas schon zum Ausdruck, wo er sagt, hey, da hat jemand etwas gefunden in seinem Leben, was ihm Halt, Sinn einfach gibt. Schauen wir uns, geht 3 Minuten, kurz den Trailer an.
Ich habe jetzt, glaube ich, vor etwa einem halben Jahr meine 3. Krebsdiagnose bekommen.
So einen Befund habe ich in den jetzt 35 Jahren, in denen ich das mache, noch nie gesehen.
Es ist mega schwer für uns alle. Man will seinen besten Freund so nicht sehen.
Er wird halt eine riesen Lücke hinterlassen, die noch niemand füllen kann.
Jeder Mensch hätte Angst, jeder Mensch wäre verzweifelt.
Ich lege das so in Gottes Hände und ich vertraue darauf, dass er mich da durchträgt und dass er mein Arzt ist. Weil eine andere Wahl habe ich ja auch irgendwie auch nicht.
Ich würde in der Situation
auf jeden Fall Gott fragen, warum lässt du Philipp so krass leiden?
Ich habe einfach so Schmerzen so in der Seite. Es drückt mir so die Luft ab.
Hoffnung hat er auf jeden Fall noch, aber ich glaube, Zweifel bestimmt auch.
Ich muss ganz klar sagen, dass die Krankheit schon mich krass verändert hat. Dass ich das Leben aus einer ganz anderen Perspektive irgendwo betrachten kann. Gerade dieses vom Ende her betrachten, ja. Sich bewusst zu machen, dass wir alle sterben.
Vielleicht habe ich doch einfach Angst, das alles zu verlieren.
Was ich an Philipp so krass finde, ist, dass er im Angesicht des Todes eben nicht mehr auf sich selbst schaut und sagt, okay, was für Wünsche will ich noch in diesem Leben abklappern, sondern viel mehr auf seine Freunde schaut und auf die anderen Menschen.
Ich glaube, wenn ich jetzt da diese Hoffnung nicht hätte, könnte ich das gar nicht aushalten, so meinen eigenen Körper so zu sehen. Ich mache die Doku nicht, weil ich jetzt zeigen will, boah, ich bin so ein geiler Typ, ich bin so stark irgendwie, weil das bin ich wirklich nicht. Und von mir aus würde ich, glaube ich, nur noch in meinem Zimmer liegen und denken, boah, mein Leben macht überhaupt keinen Sinn so. Wenn er noch einen Plan für mich hier auf der Erde hat, solange er den Plan hat, wird er mich da durchtragen. Und das ist voll schön einfach zu wissen. Und das mache ich mir dann jeden Morgen auch echt so bewusst.
Also es lohnt sich echt, diesen Film. Da kann es sein, da hat man ein bisschen, sagt manche Leute, ein bisschen Pipi in den Augen bei dem Film gucken. Aber es lohnt sich. Der ist, glaube ich, mittlerweile auf Netflix auch frei verfügbar, meine ich, diesen Film. Wisst ihr, es gibt eine interessante Aussage, genau wenn wir jetzt kurz auf die Präsentation schauen können. Das Wort Gottes macht schon eine tiefe Weisheit deutlich, nämlich im Psalm 90, Vers 12 heißt es, da sagt der Psalmbeter folgendes: Lehre unsere Tage zählen, dass wir ein weises Herz haben. Also dieses Bewusstsein, unser Leben ist endlich und aus dem heraus weise zu sein und zu sagen, wie will ich dieses Leben auch gestalten? Dass wir es nicht einfach nur irgendwie hinplätschern lassen. Aber was heißt es? Und da möchte ich mit euch kurz drüber nachdenken, heute Morgen. Was heißt es, das Leben weise zu leben? Egal, ob das jetzt wie dem Philipp 23 Jahre dauert oder ob das vielleicht 90 Jahre dauert oder 100, wie auch immer. Was heißt es, weise sein Leben zu leben? Ich habe vor, drei, vier Jahren ein spannendes Buch gelesen. Das hat eine Australierin, die Bronnie Ware heißt die, geschrieben und das Buch heißt 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Es ist ein sehr herausforderndes Buch. Die Bronnie Ware hat im Hospizdienst gearbeitet, also im privaten Hospiz, also hat Menschen, die zu Hause gestorben sind, über Wochen begleitet. Und da kommt man natürlich tief ins Gespräch mit den Menschen. Und sie hat da in diesem 5 Dinge herausgefiltert, in all den Erfahrungen, all den Gesprächen, die immer wieder gekommen sind, wo Menschen gesagt haben am Ende des Lebens, wenn ich es nochmal anders machen könnte, ja, wenn ich in meinem Leben hätte können, nochmal eine andere Richtung, also 5 Dinge, was glaubt ihr, mal ganz spontan, was glaubt ihr, was könnten so Dinge sein, wo jemand sagt, das würde ich gerne anders machen? Hat da jemand eine Idee? Eines, ich muss sagen, das ist kein christliches Buch in erster, also die Bronnie Ware ist jetzt nicht christliche Autorin oder so, sondern einfach nur aus ihrer Lebenserfahrung heraus. Was könnte das sein? Was glaubt ihr? Hat jemand eine Idee? Mehr Zeit für Familie, Beziehungen? Ja? Hat sonst noch jemand eine Idee? Gemeinschaft? Mutiger, das zu tun, was man wirklich will. Ihr seid auf einer super guten Spur. Mehr in der Liebe zu leben. Ja? Die Eltern zu ehren. Ja? Ich löse es mal auf. Also 5 Dinge. Ein bisschen überschneiden sich manche Sachen. Das hat sie rausgefunden und das beschreibt sie in diesem Buch. Ist wirklich empfehlenswert. Das wurde gerade gesagt, Punkt 1, mangelnden Mut gehabt, sich selbst treu zu bleiben, stattdessen so zu leben, wie es andere von mir erwarteten. Sage ich gleich nachher noch was dazu. der Arbeit, dem Job zu viel Raum gegeben. Es war keine Person dabei, die gesagt hat, ich habe zu wenig gearbeitet. Geh zu wenig mal hoch, sondern eher zu viel. Und dann als Konsequenz oft, wurde gerade gesagt, zu wenig Zeit in Freundschaften investiert. Aber auch zu wenig, hier heißt es, Freude und Genuss sich selber gegönnt. Ja, sich selber etwas Gutes zu tun. Und es ist nicht einfach Egoismus, sondern es ist einfach mit sich selber achtsam umzugehen. Und es fünfte auch, den eigenen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, einen Zugang zu den eigenen Emotionen zu haben. Immer schön alles unterdrücken. Ja, das haben da Leute einfach auch beschrieben. Und das ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmen, ob ihr da auch sagt, ja, das sind Dinge dabei, die mich eigentlich auch bewegen. Und die Message heute soll uns ermutigen. Und nochmal, egal in welcher Lebensstelle du jetzt sitzt, du kannst deinem Leben immer nochmal eine neue Ausrichtung geben. Wir hatten mal in der Corona-Zeit in Kirchheim auf der Fußgängerzone so eine riesige Tafel aufgestellt, mitten in der Fußgängerzone. Und da stand drauf, bevor ich sterbe möchte, ich habe da schon mal von dieser Bucketlist schon mal irgendwas gehört. Also das sind solche, wo man einfach sagt, also das muss ich noch unbedingt erleben. Ja? Und ihr seht, da heißt zum Beispiel, bevor ich sterbe möchte ich, hat jemand draufgeschrieben, einen Enkel küssen. Ja? Oder bevor ich sterbe möchte ich nach Norwegen zum Wandern. Wäre jetzt spannend, was da euch kommen würde. Ha? Mag das jemand sagen? Nee, muss nicht. Also, wenn es jemand sagen, den Mut, was würde unbedingt noch erleben wollen? Manche sagen ja, ein Fallschirmsprung mal oder whatever. Bevor ich sterbe, möchte ich. Und da hatten wir wirklich da, manche fanden das richtig blöd und sind vorbei. Da will ich nicht, was soll, macht ihr da? Und mit ganz vielen gab es auch richtig geniale Gespräche darüber. Ja? Wisst ihr, was zählt wirklich? Was zählt wirklich? Also das war, ist auch der Titel hier hinten drauf. Was zählt am Ende des Lebens wirklich? Ich möchte, bevor ich die mögliche Antworten gebe, auf eines noch hinweisen. Ihr habt hier eine Zitrone, die ist schon ein bisschen lädiert. Habe ich heute Morgen noch gefunden. Manche meinen, weil das Leben endlich ist, muss ich aus meinem Leben alles rausquetschen, was es nur geht. Ich darf ja nichts verpassen. Ich hekte von einem Event, von einem Kick zum anderen. Und dann sind sie irgendwann gestresst und liegen vielleicht, was weiß ich, mit Burnout und Herzinfarkt sonst irgendwo in der Ecke. Also es geht nicht, wenn ich mit euch heute was teilen möchte, was im Leben wirklich zählt. Dann geht's nicht mir drum. Und ich glaube, so hat Gott auch nicht unser Leben vorgestellt, dass wir das ausquetschen und wirklich da uns selber damit kaputt machen. Ja, das meine ich nicht. Weil unser Leben, wir können jetzt immer nur, wenn wir uns für irgendwas entscheiden dafür andere Dinge vielleicht wieder aus. Ja, und das ist aber auch gut so. Und das auch damit zu lernen. Aber ich möchte mit euch heute drei Dinge angucken, was aus meiner Sicht, was ich empfinde, und es hat ein bisschen mit dem Buch auch was zu tun, da kommen die Dinge auch, auf was es wirklich ankommt. Es gibt ja so viel, guckt mal bei Amazon oder wenn er eingibt, Ratgeber für ein erfülltes Leben. Ja. 10 Schritte zum Glücklichsein, 7 Wege zum Nirvana oder whatever. Nee. Ich zeige euch mal, das ist jetzt mal Günther, was ich so empfinde. Und das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es vielleicht sicher noch andere Punkte. Und manches habt ihr schon gesagt. Über die drei Dinge möchte ich kurz mit euch nachdenken. Ich glaube, drei Dinge, die wir unbedingt tun sollten, sind: lebe in versöhnten Beziehungen, lebe das, was Gott in dich hineingelegt hat, und dann noch als drittes, lebe in Beziehung, in Gemeinschaft mit diesem Gott. Wisst ihr, ich komme zum Ersten, versöhnte Beziehungen. Habt ihr das schon mal gehört, wenn jemand verstorben ist, wenn jemand überraschend stirbt, dass dann manchmal Leute gesagt hätten, Mensch, wenn ich dem nur noch mal das sagen könnte, zum Beispiel, es tut mir leid, oder auch nur, dass ich ihn liebe oder dass er mir so ein Segen war. Also ich würde es gern, oder gerade jetzt bei Beziehungen, die nicht gut waren, versöhnte Beziehungen. Es ist einfach so. Beziehungen sind nicht immer einfach. Stimmt's? Beziehungen sind schön und es ist wichtig, wie habe ich gestern dem Ehepaar gesagt, aber es wird nicht nur immer eitel Sonnenschein sein. Ehe kann manchmal auch ganz schöne Challenge sein, eine Herausforderung, aber auch andere zwischenmenschliche Beziehungen zu deinen Kindern, zu deinen Eltern hin, aber auch im Arbeitsumfeld, wo auch immer, auch in der Gemeinde. Mensch, sind die Leute, der andere, der ist ein bisschen abdreht. Manchmal bin ich es vielleicht selber. Ja, aber Beziehungen, das ist so ein Geschenk, aber es ist auch, das kann so auch anstrengend oder auch sogar Verletzungen auslösen. Ich habe mal, ist ein uralter Film, also ich gucke gern irgendwelche Filme an, eher so ältere Filme. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, diesen Film Nachtzug nach Lissabon. Niemand. Doch, das ist mal. Also gibt's auch als Buch. Ein Hammerfilm. Ganz kurz, da geht es darum, das spielt, ja, das switcht immer von der Gegenwart in die 70er Jahre in Portugal, spielt der Film. Und da geht es um einen Arzt, der sich diese, in Portugal zu der Zeit hat, war auch eine Diktatur und er hat sich da politisch engagiert. Und sein Vater, der war Richter in diesem Regime. Und die hat eine ganz, ganz schwierige Beziehung. Und es war wirklich herausfordernd. Auf der einen Seite sich geschätzt, aber der Vater konnte nie seine Liebe dem Sohn zum Ausdruck bringen und der Sohn war völlig verunsichert. Also der Sohn in dem, war da so Mitte 30 oder ja, und der Vater eben so Richtung 60, 70. Und dann stirbt plötzlich der Sohn an so einem, wie nennt sich das, Aneurysma, also, genau. Und dann kommt die Beerdigung und ist so interessant, die Szene. Da steht der Vater am Sarg seines Sohnes, neben ihm seine Tochter, also die Schwester vom Verstorbenen. Und der Vater sagt, eine Hand auf den Sarg und sagt, Sohn, ich bin stolz auf dich. Und dann sagt die Tochter, hättest du ihm mal das zu Lebzeiten gesagt. Versöhnte Beziehungen, wir schieben das oft raus. Und die Bibel macht uns, die Bibel ist wirklich alltagspraktisch. Das ist nichts, was abgehobenes, theologisches, ich weiß nicht, wie dein Denken über die Bibel ist. Hier sagt Jesus eine Stelle und sagt, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar. Geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Ich lade dich ein, ich weiß nicht, ob dir jetzt gerade eine Situation oder ein Mensch einfällt, der dir eigentlich nahe steht, aber wo etwas zerbrochen ist. Ich will dich ermutigen, ich will dich herausfordern, lass es nicht laufen. Schau, vielleicht, ich weiß, es ist manchmal nicht immer einfach, den ersten Schritt zu tun. Manchmal, manche Sachen brauchen auch eine gewisse Zeit. Ich habe das mal bei uns in der Gemeinde erlebt, da war auch ein Bruch mit jemand. Und dann hat es 6 Jahre gedauert, bis Gott, da hat er was Geniales kreiert, das würde zu lang dauern, das zu erzählen, aber wo plötzlich wieder Versöhnung geschehen ist, wo wir miteinander Abendmahl gefeiert haben. Und manchmal braucht auch Dinge eine Zeit. Also ich glaube, der Bibelvers macht deutlich, lass es nicht laufen, kümmere dich darum, es geh da einfach, ja, also zügig eigentlich Versöhnung zu suchen, aber es gibt auch manchmal Situationen oder Beziehungen, da kannst du es in dem Moment nicht verzwingen, ja. Aber ich möchte dich ermutigen, halt dein Herz offen. Hör auch auf Gott hin, was er dir für Impulse einfach auch zeigt. Doch ich muss euch die Story kurz erzählen, weil die so genial ist. Es war mit meinem Vorgänger Pastor, ich gehe da gar nicht in die Tiefe, erst 2007 hat er die Gemeinde verlassen, auch nicht ganz easy lief das Ganze. Und da war auch ein Bruch ein Stück. Ich war damals auch zweiter Pastor schon zwischen mir und ihm und auch zwischen der bestehenden Leiterschaft. 6 Jahre später, und das, ich glaube, wenn man das erzählt, das bewegt mich so. 6 Jahre später, 2013, wir treffen uns als Gemeindeleitung und haben beten miteinander und sagen, wir sollten auf den ehemaligen Pastor doch noch mal zugehen. Wir spüren, da ist noch was nicht versöhnt. Am nächsten Morgen habe ich ein Mail von diesem Pastor, der war mittlerweile in einer anderen Gemeinde in Baden-Württemberg, ein Mail, und er sagte: Günther, heute Nacht hatte ich eine Vision oder einen Traum, dass ich mich bei euch melden soll. Wir müssen da noch was in Ordnung bringen. Nach 6 Jahren. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, wo wir uns getroffen haben mit der Leiterschaft und ihm und seiner Frau. Und wir mussten nicht mehr alle alten Dinge bis ins Detail nochmal aufwärmen, sondern wir konnten uns Dinge sagen und uns in den Arm nehmen und das Geschenk von Versöhnung in Anspruch nehmen. Hey, versöhnte Beziehungen, ich lade dich da dazu ein. Lass es nicht einfach laufen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Auf was kommt es im Leben an? Auch in viele Familien, ich erlebe das immer wieder, zu den eigenen Kindern oder zu den Eltern oder wie auch immer. Ich komme zum zweiten: Lebe in das, was Gott in dich hineingelegt hat. Ja. Lebe das, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich habe hier einen Bibelvers, der steht im Matthäus-Evangelium. Da heißt es: Alle suchen dich. Da kommen die Jünger zu Jesus und sagt: Alle suchen dich. Also was heißt das? Hey, alle haben die Erwartung, komm du jetzt wieder und helf oder komm zu ihnen. Und Jesus sagt ganz lapidar so ein bisschen: Lass uns woanders hingehen. Er hat von Gott, also was ich damit sagen will, ist, er lässt sich nicht von den Erwartungen anderer bestimmen, sondern von dem, was er im Herzen hat oder was er von Gott her einfach auch empfindet. Wie oft, ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier sitzt, aber ihr habt es schon gehört, zum Beispiel ein Familienbetrieb, wo vielleicht schon zweite, dritte Generation und du bist vielleicht der einzige Sohn oder vielleicht auch Tochter. Und irgendwie liegt ein Stück weit eine Last auf dir. Du musst diese Firma übernehmen. Es muss ja weitergehen. Aber es ist gar nicht deine Passion. Es ist gar nicht deine Leidenschaft. Ja, und jetzt was machst du? Das zu leben, was in dir ist, das kann manchmal auch Leute enttäuschen. Ich bin jetzt nicht so ein Royal-Fan, ja, so muss ich ehrlich sagen. Aber interessant war das ja. Sagt euch ja Harry und Meghan was, gell? Schon mal gehört. Einer der Söhne von, jetzt hätte ich fast gesagt Prinz Charles, aber ist ja König Charles jetzt, gell? Die dann, also, wie gesagt, ich kenne ja auch nicht die Storys, aber die sind einfach ausgestiegen aus diesem System, weil sie ihr Leben leben wollten, ja? Weil sie was anderes für sich hatten in ihrem Inneren, entdeckt haben. Manchmal können es auch Überzeugungen sein. Wie oft halten wir unsere Überzeugungen zurück, weil wir letztendlich Menschenfurcht auch haben? Also, ich meine, wirklich. Also das Erste war einfach diese Dinge, wo du spürst, das würde ich gerne mal tun. Was hat Gott auch für Träume in dich hineingelegt? Vielleicht auch mal was Verrücktes, einfach was in deinem Herzen ist. Viele sagen manchmal am Ende des Lebens, hätte ich nur das und das und das getan. Der beste Tag, etwas umzusetzen oder wieder angehen, oder wenigstens angehen umzusetzen, ist heute. Man sagt mal, des Teufels schönstes Möbelstück ist die lange Bank. Ja, es tut's noch. Ja, es tut's noch. Heute lebt es. Ja, lebt es. Das, was du empfindest, ich will dir einfach Mut machen, neu zu entdecken, wo ist deine eigene Leidenschaft für gewisse Dinge, die du schon immer mal tun wolltest. Hab den Mut, es umzusetzen. Leute, und dann eben Thema Überzeugungen, wo wir manchmal aus Menschenfurcht uns zurückhalten und nicht auch nur, weil wir wünschen Anerkennung und dass wir da nicht zu unseren Überzeugungen stehen. Die Männer und Frauen, die wir heute ehren, wisst ihr, wer die sind? An Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, ja? Der seine Überzeugungen gelebt hat, Pastor in der Nazizeit. Martin Luther King, einer, der seine Überzeugungen, dass Schwarz und Weiß gleich vor Gott sind, der sich für Gleichberechtigung eingesetzt hat, der seine Passion gelebt hat, Überzeugungen einfach auch gelebt hat. Ich möchte dich echt ermutigen und ich spreche zu mir, Günther, selber. Wisst ihr, ich stehe hier vorne und kann es leidenschaftlich rüberbringen, aber ich kämpfe selber in so vielen Stellen auch. Auch mit diesem Thema. als Pastor, so dieses, oh ja, müssen mich alle lieb haben. Sondern es geht darum, wirklich authentisch zu sein. Natürlich geht es darum, weise umzugehen und Menschen nicht einfach nur vor den Kopf knallen, weil irgendwie, sondern, versteht ihr, einfach auf eine gute Weise. Aber hier sagt Sprüche 29, 25, Menschenfurcht stellt eine Falle dar, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht stellt eine Falle dar. Wie viel hast du schon der Menschenfurcht untergeordnet in deinem Leben? Auf was es ankommt. Hey, leb das. Deine Überzeugungen, deine auch Träume. Johannes 11 ist noch diese Stelle. Viele Menschen, darunter auch einige der führenden Männer, glaubten an Jesus, scheuten sich aber, es zuzugeben. Sie fürchteten, dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen würden. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Nicht Menschenfurcht. Hey, wie viel liegt brach im Leben von Menschen, weil sie sich haben von Menschenfurcht leiden lassen? Ich komme zum Schluss, zum letzten noch. Wir waren bei diesen Dingen, versöhnte Beziehung, lebt das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und für mich ist, auf was es ankommt, Begegnung und Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, und davon bin ich zutiefst überzeugt, und ich weiß, da sitzen einige einfach auch hier, das Kostbarste, das Schönste, was es im Leben zu entdecken gilt, ist, in diese Begegnung mit dem lebendigen Gott zu kommen, der so sehr um unsere Herzen wirbt und der uns so sehr liebt, dass er alles in die Waagschale geworfen hat, um mit dir und mir Beziehung zu leben. Ich weiß nicht, wie dein inneres Gottesbild ist. Jeder hat so manchmal Vorstellungen von Gott, die sind manchmal vielleicht auch schräg geprägt worden von irgendwelchen vielleicht Erfahrungen, die man schon mit Kirche oder Vertreter von Kirche oder sonst was gemacht hat. Ich möchte dich nochmal neu herausfordern und sagen, entdeck wirklich das Herz des lebendigen Gottes, das so für dich schlägt. Die Bibel beschreibt das auf den ersten Seiten, dass Gott schuf den Menschen zu was? Zu seinem Ebenbild. Man kann es auch übersetzen, zu seinem Gegenüber. Die wichtigste Bestimmung des Menschen ist, in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Egal, ob du schwer krank bist wie der Philipp Mickenbecker, ob du vieles vielleicht nicht mehr kannst, ob du schon alt bist und hast keine Kraft mehr, jetzt aktiv etwas zu tun. Das raubt dir nicht deine Bestimmung, die du hast in deinem Leben. Und es ist in tiefer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Paulus schreibt es mal, Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Als Jesus mal gepredigt hat, das sind ganz viele, haben sich wieder von ihm, weil sie es irgendwie gesagt haben, ich weiß auch nicht, das mit dem Jesus und was der da predigt, ob ich das wirklich will. Und dann sagt Jesus mal, ich glaube, das hast du vorher auch beim Lobpreis gesagt gehabt, zu seinen 12 Jünger, ich sage immer so seiner Boygroup, ja, diese 12 Jünger, und sagt, wollt ihr jetzt auch gehen? Wollt ihr jetzt auch die Beziehung zu mir verlassen? Die Antwort lautete, Herr Jesus, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wisst ihr, diese Gemeinschaft mit Gott, wer das für sich erfasst, das ist die einzige Gemeinschaft, die trägt im Jetzt und Hier, aber auch über das Irdische hinaus. Und das wünsche ich jedem, dass man an dieser Bestimmung nicht vorbeigeht, dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott. Vor 2 Jahren durfte ich eine Frau begleiten aus unserer Gemeinde mit 66, die auch Krebs hatte und die eben im Sterbeprozess war. 2 Tage vor ihrem Tod war ich bei ihr und ich habe sie gefragt, als mal ihr Mann kurz draußen war aus dem Zimmer, habe ich gesagt, sag mal, spürst du, nimmst du etwas wahr von diesem, von Jesus, von dem, an dem du jetzt dein Leben lang geglaubt hast. Wisst ihr, was ihre Antwort war? Günther, ich nehme so ein Frieden wahr. Ich verstehe vieles nicht, aber ich nehme so ein Frieden wahr. Und ich weiß nicht, wie Menschen diesen letzten Weg gehen können ohne diesen Frieden. Und für mich hat es nochmal gezeigt, und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr den ganzen Mickenbecker-Film anschaut. Ein 23-jähriger Mann muss gehen, ja. Und da bleiben Fragen offen. Aber er, ganz am Schluss, zu einer seiner letzten Worte, sagt er, ich habe meinen Frieden gefunden, weil ich in diese Bestimmung hineingefunden habe zu dem lebendigen Gott, der auch dich und mich einlädt. Könnt ihr vom Worship-Team einfach, ich möchte jetzt gleich noch kurz mit uns beten. Ich habe hier nochmal diese drei Punkte. Ich weiß nicht, welche dich jetzt konkret betreffen. Darf ich das auch sehr klar sagen? In deinem Leben wird sich nichts verändern, wenn du nicht auch, wenn dir was bewusst worden ist, auch Schritte tust, Entscheidungen triffst. Ja, man kann viel hören, aber es geht dann auch um Schritt für Schritt ums Umsetzen. Und ihr habt vorher über das, das ist mir noch wichtig, ihr habt vorher was noch über versöhnte Beziehungen. Wisst ihr, wo du vor allem Versöhnung brauchst? Vielleicht sitzt der eine oder andere hier und sagt, naja, jetzt bin ich ja schon 50, 60, 70. Und jetzt höre ich das und da ist vielleicht ein Schmerz auch da, wo du dann denkst, ja, habe ich jetzt viele Jahre irgendwie verpasst oder so. Ich glaube, das größte Geschenk, was Gott dir geben möchte, ist, dass du zuerst versöhnt wirst mit deiner Biografie. Das heißt nicht, dass du deine Biografie alles schönreden musst, aber dass da irgendwie, und es kann Gott machen, das habe ich schon erlebt bei Menschen, dass Gott auch die schmerzvolle Dinge deiner Biografie behutsam in seine Hand nimmt oder dass er deiner Biografie oder du mit deiner Biografie versöhnt wirst. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns einlädst in diesem Vers, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, ich will euch erfrischen. Jesus, du bist gekommen, du sagst, damit wir Leben haben, Leben in der Fülle. Und danke, dass das für jeden, der hier in dem Raum ist, gilt, dass da keiner ausgenommen ist. Und du siehst auch die Zeiten oder Jahre oder vielleicht, wo wir irgendwie das Gefühl haben, ja, uns ist ein Stück weit Leben geraubt worden. Aber ich danke dir, dass du uns hier und heute und für die Zukunft einfach das alles erstattest. Das, was auch in der Vergangenheit war, dass wir das Neue greifen dürfen. Und ich bete jetzt wirklich hier um, dass es nicht nur nette, schöne, fromme Worte waren, sondern dass es unser Herz berührt und dass wir auch darauf reagieren, dass wir Mut haben, auf Menschen zuzugehen, versöhnte Beziehungen leben, dass wir den Mut haben, ganz neu auch zu sehen, was lebt denn in mir und dass sich die Erwartungen und Menschenfurcht anderer abschütteln kann, Herr, mehr und mehr. Aber ich bete vor allem um das eine, Herr. Dass wir deine Hand erfassen, die ausgestreckt ist. Und dann wird unser Leben wie in ein ganz neues Licht getaucht. Du bist das Licht des Lebens. Weißt du, ob ich das so wahrnehme? Ich habe einfach gerade so ein inneres Bild von einfach, wo Jesus die Hand ausstreckt und uns in sein heilsames Licht hineinnimmt und unser ganzes Leben, auch mit allem, was war, in dieses heilsame, vergebende Licht eingetaucht ist. Ich danke dir, dass du jeden siehst, Herr, und dass jeder Mensch kostbar ist. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Und ich segne, dass aus diesem Frühstücksgottesdienst gute Frucht auch entsteht, weit über den Sonntagmorgen hinaus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.